So, wir fangen jetzt einfach mal jetzt diesen Moment an, der Podcast zusammen. Hallihallo, liebe Freunde des gepflegten Film-Talks. Wir sind's wieder, eure Fan-Favorites. Jetzt in der neuen traditionellen Besetzung. Philipp, Christoph, Andi und meine Wenigkeit. Und es ist rekordverdächtiges viertes Mal hintereinander. Schaffen wir es, einen Podcast aufzunehmen. Sind wir heute abends? Sind wir mittags? Was ist für ein Tag? Ist Dienstag, Mittwoch, ist Donnerstag? Das lassen wir offen. Das könnt ihr gerne kommentieren. Und bevor es losgeht, ein Jingle. Vielen Dank. Nochmal kurz, ich bin sehr gespannt, ob wir es in diesem Jingle hinkriegen, wieder den Hirnfurz zurückzubekommen. Uns ist aufgefallen, dass uns der irgendwie abhanden gekommen ist. Von daher mal sehen, wo der sich hin, wo der hingeweht ist. Hallo zusammen, wie geht's denn so? Okay, ich muss jemanden direkt ansprechen, Andreas.
Oh, Andreas sogar auch noch.
Ja, ja. Das ist hier immerhin ein offizieller
Warum
Podcast.
Warum magst du eigentlich nicht, dass man dich Andy nennt? Denn Andy? Dann wärst du ein Charakter aus Toy Story. Ist doch geil.
Ja, und typisch Andy. Gab's früher auch noch.
Ach ja.
Ja.
Sei froh, dass du nicht Raymond heißt.
Nee, ich wurde halt immer mit I geschrieben und deswegen, mit Andy ist ja mit Y und deswegen wär's einfach falsch. Das ist ja dann nicht Andy, sondern Andy. Und
ist Andy so ist halt wie
doof.
Gibt's Alpha-Andys?
Nee, es gibt nur Alpha-Andys vielleicht.
Oder Alpha-Andys.
Okay. Wie geht's dir denn, Alpha-Andy?
Müde, aber das ist ja, glaube ich, inzwischen schon Standard bei mir. Sonst freue ich mich mega aufs Wochenende.
Du solltest früher schlafen gehen, mein Junge.
Ja, das kriege ich aber immer nie hin.
Du bist noch jung, du müsstest voller Energie stecken.
Ja, aber das kriege ich alles nicht mehr hin. Ich bin 25, ich werde 26 dieses Jahr. Also das jetzt geht's bergab.
Ich nehme alles zurück.
Ja, jetzt geht's
26 bergab. Geht's halt bergab, ne? Da bist du näher an der 30 dran als vorher.
Ja. Vor allem ab 25 beginnt ja auch der körperliche Verfall.
Lachhaft.
Ja. Bei mir hat er schon vor 3 Jahren angefangen, aber...
Weil du auch so viel trinkst.
Ja.
Gerade
immer
deswegen.
Auf Baustellen schlafe.
Ja. Und da rauchst du wie ein Schlot unter der
B25-Betondecke.
Ach, passiv. Ja, klar.
Geiler Asphalt.
Ja.
Das gezielt, aber trotzdem passiv. Nee, ich freue mich mega aufs Wochenende und habe auch gestern erfahren, dass ich Ende Februar nach London fliegen darf, um mir da das neue Harry Potter-Stück anzugucken. Was ja
Wieso
auch nicht
darf? Gut. Bezahlst du
Weil,
dafür nicht?
Doch, natürlich. Also, aber es gab halt eine Runde, die das abgesprochen hatte, bevor ich irgendwie was davon mitbekommen
bevor
habe.
Bevor sie an dich gedacht haben?
Ja, wahrscheinlich auch.
Ach, das ist traurig.
Und jetzt fährst du mit denen trotzdem dahin.
Ja, genau, weil
Hast
einer halt nicht kann.
Hast
du ja.
Ja, ich habe mich gedacht.
Jungs, ich bin doch dabei. Ah, scheiße. Nee, einer von denen kann jetzt nicht und deswegen springe ich halt ein.
Achso, geil.
Ja. Springe an die.
Und ich war auch noch nie in London, von daher
Echt?
Mal schauen.
Ah.
Nee. Und ich habe mal überschlagen, ich zahle für einen 2-Tage-Trip wahrscheinlich so um die 200 Euro.
Ja, ne?
Ja.
Inklusiv-Ticket?
Ja, also alles in
Wie teuer ist
alles
das Ticket?
Das Ticket für die Fortführung?
Ja.
40 Euro wurde mir gesagt.
Ja.
Vielleicht verdienen sie sich da noch ein bisschen was dazu, aber...
Ja, für 2 Tage London geht schon.
Ja, aber ich habe vielleicht vor, noch mal länger hinzufliegen, dann lohnt sich das eventuell.
Aber man schafft auch in 2 Tagen alles abzuklappern, was wichtig ist. Wenn du auf Ausstellung pfeifst, aus dem Museum pfeifst, sondern nur von außen irgendwo stehst und sagst so, okay, gesehen und weiter rennst.
Hier, Ersatz, Andi. Pass auf, folgenden Tipp gebe ich dir. Und zwar, Museen von, und Kirchen von außen, Berge von unten, Kneipen von innen.
Aber hat London nicht so ein mega großes Nationalmuseum?
Ja,
ja.
Das schaffst du da nicht.
Und das, ich glaube, das heißt, oh fuck, wie heißt das?
Modern Museum.
Tate? Modern das Tate Museum? Irgendwas mit Tate, glaube ich.
Kann sein.
Fällt mir gerade nicht ein.
Das Problem ist ja auch, dass ich jeden Abend auf einer anderen Baustelle da schlafen will. Von daher geht da schon mal einige Zeit voraus.
Baustellenhopping. Du willst ja noch mal sehen, wie es in anderen Ländern so ist. Ja. An Baustellen.
Das wird ein neuer Trend, den mache ich jetzt groß.
Beton-Andi.
Ja, wie geht's dir denn, Philipp?
Hm. Halloumi ist ein bisschen scharf.
Echt jetzt?
Hm? Ich
glaub, aber der Halloumi an sich oder der Dürüm-Halloumi? Halloumi-Dürüm?
Dürüm-Halloumi.
Dürüm-Halloumi.
Ja. Dürüm.
Also lecker. Und jetzt habe ich was zu essen, deswegen geht es mir gut.
Ja.
Schön.
Ging es dir vorher schlecht?
Na, der Hunger.
Achso, du isst ja auch morgens nie was, ne?
Das stimmt, außer heute hatte ich ein Buttercroissant. Aber das hatte ich nur, ich wollte ein Schokocroissant. Aber ich hatte nicht so viel Essen bei.
Das ist aber nicht so ein mega gesundes Frühstück, ne, Herr Schleinig? Ja,
ich weiß.
Also, wo wir hier mal auf die Linie achten wollen und so.
Aber ich hatte gestern halt auch nicht, also abgesehen von diesem sehr trostlosen Sushi, hatte ich nicht mehr viel. Da war nicht mehr viel.
Ja, aber so funktioniert es nicht.
Ich weiß.
Warum war das Sushi nicht gut? Die Herren haben mir gestern Sushi bestellt.
Weil kein Ingwer mitgeliefert wurde.
Und Sojasauce.
Sojasauce haben wir dann Gott sei Dank gefunden. Aber mir hat der Wasabi ein bisschen gefehlt. Und Philipp, sehr, sehr harter Ingwer. Deswegen war sein Tag dann auch.
Wasabi war auch nicht dabei?
Nee, war gar nicht dabei.
Das war nur das normale Sushi.
Wie hieß denn der Sushi-Laden? Jetzt können wir den mal ein bisschen Public Shaming hier betreiben.
Ja, bitte? Können wir das bitte sagen?
Ich weiß tatsächlich nicht. War irgendwas Lieberandum.
Vor Reis, glaube ich.
Rice for you?
Nee, das Rice for you? For you. Ja. Doch, nee, aber ich glaube, so ähnlich klang der.
Echt?
Ja, ja.
Ja, egal. Du fühlst dich schon angesprochen, die Wasserwürst. Nächstes Mal bitte wieder mit Ingwer und dem Rest, den man da jetzt normalerweise zu Sushi zu
Wasabi halt.
Also,
und Soja. Und eigentlich auch Essstäbchen.
Vielleicht weiß er das ja auch nicht.
Okay.
Vielleicht ist er neu im Business, im Sushi-Business und denkt sich so, was macht man eigentlich zu Sushi? Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Und der Inhaber ist eigentlich Herbert. War früher mal in der DDR für eine Großkantine zuständig.
Mit Vollmond spricht man übrigens. Und zwar in Suhl. Kennt ihr Sushi aus Suhl?
Nee.
So ein ganz witziger Film.
Suhl Eier.
Suhl-Eier.
Ja. Das war der Gag.
Ach so.
Sehr witzig.
Ich dachte, du wusstest es nicht an.
Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Und zwar hat wohl in der DDR wirklich mal jemand in Suhl einen Sushi-Laden aufgemacht.
Und der war mega erfolgreich.
Und das war halt super abgefahren, weil so selbstständig machen war er nicht. Das heißt, er hat das irgendwie hingetrickst und hat er sich da dann... hatte halt Leuten Sushi verkauft und ist so voll der krasse Sushi-Liebhaber gewesen. Okay. Und weil das so kurios war, ist das sogar dessen Lebensgeschichte verfilmt worden.
Mhm. Ich mag ja Sushi.
Und dir?
Ich habe gerade auch so ein Plätschern.
Ja, ich habe auch so ein Plätschern.
Okay.
Als ob gleich ein Wasserrohrbruch runterkommt.
Es kommt gleich zu einem Wasserrohrbruch, dann sind die elektrischen Apparate hier auch aus. Deswegen dauert der Podcast heute kurz. Schluss. Wie geht es dir, Chris?
Ganz gut. Ich habe ein bisschen Schlaf nachgeholt, deswegen bin ich gar nicht so müde. Letzte Woche war das schlimmer, aber viel zu tun, viel zu machen. Irgendwie, ich kann mich gerade nicht beschweren. Alles irgendwie ganz.
Und jetzt kommt auch die Müdigkeit durch.
Ja, ich denke mir gerade, wo ich von Müdigkeit spreche, wenn jetzt jemand anfängt zu gähnen, bin ich dabei. Also gähnen. Das war kein richtiges Gähnen, Andi. Das habe ich gesehen. Das sieht man ganz genau, wenn Leute gähnen und faken.
Ja, weil deine Spiegelneuronen nicht getriggert werden, ne?
Empathie.
Ja, Spiegelneuron.
Oh. Geh mir weg, Sherlock.
Apropos.
Nein.
Wo bist du, Mann? Ja, und Marik, dir?
Mir geht's auch gut. Ja, kann mich nicht beschweren. Ich würde diesen Slot ganz gerne nutzen, um Hickory Klabautermann zu antworten, der unter den letzten Podcast geschrieben hat: Marik ist Bob Dylan-Fan, darauf komme ich irgendwie überhaupt nicht klar. Ich würde gerne wissen, im positiven oder im negativen Sinne? Heißt das, du kommst nicht klar, weil du Bob Dylan super geil findest oder du kommst nicht klar, weil du den so richtig hasst?
Wann hast du denn mal über Bob Dylan gesprochen?
Das habe ich vergessen, weiß ich selbst nicht, aber wahrscheinlich habe ich irgendwann zwischendurch gesagt, dass ich Dylan-Fan bin.
Okay.
Also ich bin's und ich finde Bob Dylan sehr gut. Ich habe auch Bob Dylan-T-Shirt, ja. Ich war auch schon 6 Mal auf einem Bob Dylan-Konzert.
Krass.
Und bin im Besitz aller Bob Dylan-Alben.
Aller?
Aller.
Auch die seltenen, gibt's seltene?
Naja, also du kannst ja...
Wie viele Alben hat er denn?
Also über 40.
Boah.
Also reine Studioalben.
Die Spiegeln, die sind selten und die hast du nur neben 10. Booster und dann hast du noch so...
Nein, also ich habe, selten sind natürlich irgendwelche Vinylplatten von ihm, alte. Da habe ich natürlich sowas nicht.
Ja.
Also ich habe halt ganz normal das auf CD.
Okay.
Aber ein paar auch auf Vinyl, die man mal so irgendwo gefunden hat.
Ja.
Aber jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt nicht die, was weiß ich, Fehlpressung von irgendwas, die 3000 Euro wert ist.
Lustigerweise habe ich wirklich gerade gedacht, du hast sie alle als Vinyl. Weil ich habe immer im Kopf, dass du Platten sammelst, aber irgendwie vergesse ich dabei immer, dass da auch CDs dazu gehören.
Ja, also ich habe jetzt mehr CDs als Vinyl, weil so, das ist ja auch praktischer. Ja. Schlecht im Fahrzeug einen Vinyl-Plattenspieler, naja. Nee, aber also Vinyl ist halt eher so.
Das ist ja witzig, wenn man auf dem Nebenbeifahrersitz immer einen Plattenspieler zu stehen hat und dann den mit einem
Aux-Kabel
an. Stimmt.
Da machen die das. Das wäre super geil. Nee, also ich habe so Platten sind so ein Bonus, die sind irgendwie on top.
Okay.
Die sind nochmal special und.
Ich habe nämlich wieder ein bisschen nach neuer Musik Ausschau gehalten und mir hat schon wieder in den Fingern gekribbelt, einen Platten Großkauf zu machen. Ich renne dann immer einmal in 2 Monaten in meinen Standardplatten an in Berlin und dann kann ich mich immer nicht zurückhalten. Dann kaufe ich so 8 Platten und dann gehe ich an die Kasse und denke mir, fuck.
Und ich denke mir, dann gibt's das nicht alles bei Spotify.
Oh.
Ja, aber es ist ja nicht das Gleiche.
Ja, Entschuldigung.
Ja. Das ist ja, Marek, du hast ja so eine Riesensammlung. Hast du eigentlich mal überschlagen, was das so ungefähr wert wäre?
Das ist schwer zu sagen. Also
ist natürlich das wert, was einer dafür bereit ist zu zahlen.
Von daher wird es schwierig.
Und emotional auch viel mehr wert als...
Ja, das ist natürlich nicht Geld
aufwiegbar. Man sollte das hier auch nicht so laut sagen. Bei Marek wird gerne mal einüberholen.
Ja, ich kann ich habe nur gefragt, ob er weiß, wie viel es wert ist.
Ich kann dir sagen, dass bei dem Einbruch circa 80 Platten weg waren und ich habe von der Versicherung dafür 850 Euro gekriegt.
Da hätte ich jetzt mehr gedacht.
Krass, okay. Die krass teuren Singles hatten sie halt nicht mitgenommen.
Ja. Also ja gut, aber das passt sich dann wieder an, wenn du mal einen Zehner für eine Platte und
also Einbrecher hergehört. Marek Bang wohnt in.
Also es waren ungefähr 10 Euro, haben die im Schnitt pro Platte bezahlt. Die wertvollste, die ich habe, haben sie zum Glück nicht geklaut. Aber das ist die wertvollste. Die wertvollste ist eine Single und zwar zu dem Lied Sandy von Bruce Springsteen aus dem zweiten Album, bevor er berühmt war.
So krass.
Und die gab es nur als Limited Edition in Deutschland und die habe ich in echt.
Krass. Wo hast du die gefunden?
Die habe ich witzigerweise bei eBay gefunden, weil da jemand Springsteen nicht richtig geschrieben hat.
Oh.
Und damit hatte ich keine Konkurrenz beim Bieter.
Und wie viel hast du dann bezahlt?
Seinen Startpreis von 20 Euro.
Echt?
Und dann wurde mir die zugeschickt und dann habe ich mal im Katalog nachgeguckt und da ist die ab so 300 bis 600 Euro gelistet.
Okay.
Schäppchen. Denn es ist es ergibt, nee, das darf ich ja nicht verraten. Ich sag nicht, was super schlau wäre, bei eBay zu suchen. Obwohl, ich habe es jetzt verraten. Also mal Namen von Künstlern falsch schreiben ist immer cool, weil das machen wenig Leute und dann hast du wenig Beat-Konkurrenz.
Es gibt sogar eine Seite, da kann man den was man sucht, richtig eingeben und der durchsucht Amazon und eBay nach Falschschreibung.
Echt?
Ja.
Link bitte.
Kann ich dir mal...
Geilomat.
Ja.
So habe ich mir schon in meinem Leben auch das eine oder andere
cool, gekauft. Manchmal, wenn man ein E hinten vergisst, ein I, und das geht ja alles durch und sucht das.
Die Seite heißt nämlich amazon.de.
Mann, den Witz wollte ich gerade machen.
Auf.com heißt sie nämlich.
Auf Amazon.
Ja, Amazon.
Bay.com.
So, heute sprechen wir in Block 1, um hier wieder die Struktur...
Hört man Philipp eigentlich? Der war letztes Mal so leise.
Ja, warte, ich gehe mal zurück und...
Red mal, Philipp.
Hallo.
Nee, so wie du sonst
redest. Ach so.
Jetzt nicht so hier
ran. Ich bin jetzt fertig mit Essen, deswegen kommen wir jetzt zu den Oscars, Marek.
Ja, müsst ihr halbwegs hinhauen. Also falls ihr Philipp zu leise findet, bitte nochmal kommentieren, dann müssen wir ihn beim nächsten Mal noch höher pegeln oder ihm verbieten, sich vom Mikro wegzubewegen. Hallo.
Ja. Das war, das war
nicht so laut, wie du glaubst, zum Glück.
Okay.
Oscars, ja, die Oscar-Nominierungen sind draußen. Darüber möchten wir im Newsblog heute diskutieren. Und
das ist ja sowohl eine gute als auch also eine gute Nachricht. Und schlechte.
Ja, das ist alles dabei,
ne?
Ja.
Fangen wir mal mit einer schlechten an.
Na bitte.
Suicide Squad.
Ist nicht nominiert.
Passengers. Was ist schlimmer?
Oh, wollen wir jetzt gleich gegen Suicide Squad?
Achso, wollen wir jetzt gleich gegen Suicide Squad?
Ja, ich weiß gar nicht mal, ob man dagegen jetzt unbedingt hetzen muss. Also gegen den Film an sich natürlich schon, aber gegen die Nominierung, also das...
Ja,
ich meine, Killer Croc sah okay aus, das kannst du machen, oder? Also es stimmen ja auch immer die ab, die eigentlich in der Branche vertreten sind, so, soweit ich dieses Prinzip verstanden habe. Also stimmen die Make-up-Leute darüber ab, wer für einen Make-up-Oscar nominiert und dann auch ausgezeichnet wird. So, das bedeutet, eigentlich müssten die ja wissen, was...
Ja.
Wer geil war da noch nominiert? Drei Filme.
Star Trek Beyond und den dritten, weiß ich gar nicht,
Fantastic.
Nee. Also tut mir leid, diese Kategorien habe ich auf meinem Zettel nicht mehr aufgeführt.
So, es war auf jeden Fall Star Trek Beyond noch dabei, das weiß ich.
Es war...
Ach, ein Mann namens
Ove.
Das verstehe ich
nicht. Ja, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, was er da
abgefeiert hat. Weil jemand älter geschminkt wurde? Krass,
also,
habe ich vorher noch nie gesehen.
Also das ist halt wirklich merkwürdig. Also.
Vielleicht haben die ganz tolle Frisuren da.
Ja.
Okay, dann ist schlechte Nachricht. Gibt es eine schlechte Nachricht? Und jetzt also, Amy Adams ist nicht nominiert. Warum hat Amy Adams das?
Also meiner Meinung nach sind viel zu wenig weiße Hauptdarsteller.
Respekt für den Gag. Also, dass du den gebracht hast.
Ja.
Dass du dich das getraut hast.
Das.
Philipp Punkt übrigens im Wedding. Ich bin mal gespannt, ob er sicher nach Hause kommt.
Ich glaube, wir alle freuen uns über La La Land, der den Rekord mit Titanic und All About Eve eingestellt hat mit sage und schreibe 14 Oscar-Nominierungen, wobei wir halt schon mal so intern gesprochen haben, dass das, also so ein Durchmarsch wie irgendwie Herr der Ringe oder Titanic mit 11 Oscars wird es wahrscheinlich nicht, nee, weil die Kategorien besser Hauptdarsteller und besser Hauptdarstellerinnen werden wahrscheinlich nicht an Emma Stone und Ryan Gosling gehen. Also da sind einfach andere Menschen zu prädestiniert. Aber
wer ist denn nochmal bei beste Hauptdarstellerin
nominiert? Natalie Portman und Isabelle Huppert sind wohl die heißesten Kandidaten.
Boom. Genau. Und das
damit wird, also heiß nicht im Sinne von, sie sind attraktiv, sind sie wahrscheinlich auch, aber im Sinne von, sie sind die wahrscheinlichsten Gewinnerinnen.
Ich bin für Meryl Streep.
So, die ist nämlich ebenfalls nominiert und baut ihren eigenen krassen Rekord aus mit den meisten Nominierungen 20, überhaupt. So, ja. Super krass.
20.
Und Snagger. Kommen wir doch gleich mal zu einer guten Nachricht, denn eine meiner persönlich absoluten Lieblingsschauspielerinnen ist für den Oscar nominiert, und zwar Isabelle Huppert. Es freut mich doch sehr, dass auch mal hier eine Schauspielerin aus Frankreich für diesen Preis nominiert ist. Und das ist ja auch eine Seltenheit.
Das stimmt.
Und ich denke, Philipp wird mir da wahrscheinlich nicht so zustimmen, denn ich weiß, dass Philipp Isabelle Huppert nicht so gut findet.
Ich kann nicht, also gegen die Frau ist jetzt immer ein bisschen fies, aber ich habe bisher, glaube ich, so 4 Filme mit dieser Frau gesehen, das war alles Katastrophe.
Genau, und ich fand diese Filme alle sehr geil und deswegen finde ich das ganz witzig. Aber ich habe Elle noch nicht gesehen, aber ihr an sich als Schauspielerin.
Er kommt noch.
Achso,
habe ich auf
einer. Würde ich den Preis natürlich gönnen.
Ja. Plakatwand gesehen. Also also Natalie Portman hat halt schon einen, ne, aber wenn sie es gut macht, kann ich halt auch schlecht einschätzen. Das Einzige, was ich halt wirklich von dieser Liste gesehen habe, ist halt Emma Stone, La La Land, und die Konkurrenz halt groß. Von daher glaube ich halt nicht, dass das.
Aber auch mal schön, dass es da mal Konkurrenz gibt. Also sonst ist ja auch bei Frauen, Oscars für Frauen, ebenso wenige große Rollen, tragende Rollen in Hollywood bekommen. Eher so, ja, wen nominieren wir denn jetzt eigentlich überhaupt? Kriegen wir 5 zusammen? Deswegen wird auch dann ganz gerne mal Jennifer Lawrence zum 15. Mal nominiert.
Oder Meryl Streep
zum 20. Mal. Du brauchst ja nur 4.
Jetzt gibt es immerhin mal Konkurrenz.
Meryl Streep hätte man wirklich austauschen können gegen Amy Adams. Bin ich leider.
Ja, aber die ist gesetzt.
Ja, stimmt.
Der hat wahrscheinlich einen Vertrag.
Ja. Aber ganz ehrlich, das ist ja, also ich habe auch den Film nicht gesehen, aber das war jetzt, da hat ja jetzt, glaube ich, keiner auf dem Schirm gehabt, dass irgendwie Flores Foster
Jenkins. Ja, aber da kann mir auch doch niemand erzählen, dass Meryl Streep bei jeder fucking Rolle Oscar würdig spielt.
Ja, eben, deswegen. So. Ja,
deshalb,
also, mir doch niemand erzählen. Die ist halt großartig, aber
das ist halt ja einfach, ja, Frauen für einen Oscar nominiert. Also da ist halt wirklich leider wenig Konkurrenz. Und deswegen ist dann jemand wie Meryl Streep, den man kennt und wo man wahrscheinlich auch genauer drauf guckt, können wir die nochmal für einen Oscar nominieren? Oder auch Cate Blanchett ist ja so eine Kandidatin. Die kriegen dann eben viele Nominierungen ab.
Ja.
Mhm. Ja.
Aber wir haben jetzt immer noch keine Enttäuschung genannt. Philipp wollte eine Enttäuschung sagen, bevor er einen rassistischen Witz gebracht hat.
Na, ich wollte Amy Adams sagen. Ich wusste auch gar keine Enttäuschung, deswegen. Doch, was ich so ein bisschen komisch finde, ist bei den besten Nebendarstellern ist jetzt Michael Shannon für Nocturnal Animals nominiert. Ja. Und das sind halt, bei den Männern gäbe es noch einige andere, um zum Beispiel Ben Foster für Hell or High Water zu nennen.
Da hatte ich mich überlegt, weil ich hatte ja direkt danach gesagt, warum Jeff Bridges für Hell or High Water und nicht Ben Foster. Zählt Ben Foster als Hauptdarsteller sogar?
Vermutlich.
Ich hätte ihn eher als Nebendarsteller
getaktet,
weil meiner Meinung nach ist Chris Pine der Hauptdarsteller.
Ja.
Ja.
Aber das kann man halt argumentieren.
Ja, ich weiß.
Deswegen, wenn er als Hauptdarsteller zählt, dann kann sie ihn halt nicht nominieren.
Nee, das stimmt, aber dann hätte man, also die sind ja auch da sehr variabel, das heißt, den hätte man auch mal in die besten Nebendarsteller-Dings
packen können. Aber ist das nicht auch davon abhängig, wofür die Verleiher den einreichen?
Ja, die,
okay,
genau.
Ja, dann haben sie vielleicht gehofft, dass er eine Nominierung als bester Hauptdarsteller bekommt. Ja, keine Ahnung.
Das ist halt so, wenn du die anderen betrachtest.
Ist auch schwierig.
So One-Man-Shows und dann sagst du so,
Ben
Foster als Hauptdarsteller.
Ja, das weiß ich mir auch nicht.
Genau.
Also die werden wahrscheinlich ihn eingereicht haben. Chris Pine werden sie auch eingereicht haben. Du kannst ja nicht sagen,
das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, dass sie das gemacht haben werden, weil Hell or High Water hat ja sehr, sehr viele Nominierungen bekommen. Überraschend viele, würde ich sogar sagen.
Was ich halt verwunderlich finde, also ich habe den Film gesehen und ich fand Michael Shannon, der ist halt eine coole Sau, aber jetzt so Oscar-worthy hat der da nicht gespielt, abgesehen, dass er die ganze Zeit rumhustet, weil ihm irgendwas im Hals steckt oder sowas. Aber bei den Golden Globes hat ja, glaube ich, Aaron Taylor Johnson für Nocturnal Animals sogar gewonnen.
Ja.
Und also jetzt aber irgendwie einen anderen zu nehmen.
Wahrscheinlich hatten sie Aaron Taylor Johnson auch nominiert und dachte, fuck, der hätte schon Golden Globe, ne? Nee, lass mal.
Aber das hätte ich zum Beispiel noch verstanden, weil Aaron Taylor Johnson nämlich in diesem Film für die einzigen 30 Minuten sorgt, die mega krass sind. Also auch beim Golden Globe habe ich gedacht, passt.
Okay. So,
aber
habe ich letztens aber auch erst im /Filmcast erfahren, was mir gar nicht so vorher klar war, dass bei den Golden Globes ja anscheinend irgendwie so ein paar Dutzend Leute darüber abstimmen, wer überhaupt nominiert wird und gewinnt.
Hm.
Während es bei den Oscars eben so je nach Kategorie bis in die Tausende geht. Und deswegen sind die Golden Globes eben rein statistisch gesehen einfach schon prädestinierte dafür, dass da so ein paar Entscheidungen durchkommen, wo du eher sagst, sowas eben wie Aaron Taylor Johnson, weil da war ja Ja, vor allem alle eigentlich ziemlich überrascht, dass der den bekommt.
Die Golden Globes sind ja Kritiker, Presseleute.
Ja.
Und bei den Oscars sind ja Schauspieler, ja, Drehbuchautoren, was weiß ich. Und weniger Presse. Also es sind ja Academy-Mitglieder, mhm, sind ja sehr, ja, sehr wenige Journalisten. Ich weiß, Roger Ebert war, glaube ich, einer, der noch Mitglied war. Sonst sind es ja eher Filmschaffende. Ist natürlich, weiß man auch nicht, was das denn für ein Business ist. Ey, ich kenne den. Und, ne? Mhm.
Also, ja, da wird ja eh sehr, sehr viel geklüngelt. Also wenn, ja, du das natürlich mitbekommst mit hier, wie viel Oscar-Budget du ausgibst, allein daran kannst du schon deine Chancen abrechnen und du musst halt auf allen Partys sein und so.
Ja, ich stelle mir das wirklich gerade so vor, ne, dass du dann sagst, so, ach ja, ich will nächstes Jahr einen Film mit Warner Brothers drehen. Ne? Wo ist Warner Brothers? Ja, mache ich Warner Brothers. Ne? Mhm. Falls mich jemand fragt, dann habe ich eine weiße Weste, deswegen stimme ich mal für Warner Brothers ab. So kann ich mir das halt vorstellen.
Und deswegen hat Suicide Squad.
Ja, deswegen hat Suicide Squad nämlich für Make-up auch eine Nominierung bekommen.
Ja, gut, aber... Also meine größten Überraschungen oder Enttäuschungen sind eigentlich die beiden Nominierungen für Passengers. Weil zum einen für Production Design, ich habe den Film gesehen, der sieht absolut nicht geil aus, also sondern eher Standard, wenn nicht sogar teilweise wirklich schäbig und ein bisschen billig. Und das andere war, glaube ich, für den Soundtrack. Score, genau,
ja,
wo ich auch sagen würde, der ist mir sowas von überhaupt nicht aufgefallen. Also von daher, vielleicht ist der gut, keine Ahnung, ich kenne mich mit Score nicht aus, das haben ich und Philipp ja schon mal öfter feststellen können, aber... Für mich war das jetzt nicht nominierungswürdig.
Also, aber gut. Es ist ja immer in Betracht, was noch möglich wäre, und da hätte es halt einige bessere gegeben. Ja. Also, ne?
Zum Beispiel.
Arrival.
Was ja Arrival nicht ging. Oder
Arrival durften sie ja nicht.
Ja. Genau, das ist ja das Ding. Ja. So, wegen diesem einen Track Arrival nicht zu nominieren. Dabei hat der Johan Johansson tolle Arbeit geleistet.
Ja,
Hell or High Water ist halt auch geiler Soundtrack.
Ja.
Und
ja,
da natürlich, da sind auch wieder Lieder bei von, weiß ich nicht,
Towns Van Zandt.
Danke, und all sowas. Aber da ist ja auch ein Score unterlegt von Nick Cave und sowas.
Ja.
Das ist doch großartig.
Ja.
Ach, wurde der gar nicht nominiert?
Nee.
In High Water?
Nee.
Echt nicht?
Nee.
Ich dachte, das wäre so
Moonlight, La La Land, Jackie, Passengers und Lion.
Okay, dann hättest du Passengers aber sowas von gegen Hell or High Water eintauschen sollen.
Ja, eben.
Ja, aber da sind halt auch Songs drauf, die nicht geschrieben
wurden. Ja, genau.
Ja, aber der wurde ja trotzdem, glaube ich, zugelassen, oder?
Das weiß ich nicht.
Weiß ich nicht.
Ich bin der Meinung nämlich, dass nur bei Arrival war so die Aufregung. Der
wegen einem fucking Song.
Ja, genau. Und das hatten wir doch, hattest du sogar noch gesagt, dass als diese Nachricht kam mit Arrival wird ausgeschlossen, da meintest du noch, hier, Hell or High Water hat so und so viele Songs.
Aber ich glaube, da hat Philipp mir das so folgendermaßen erklärt. Dadurch, dass das erste Stück auf dem Arrival-Soundtrack von
Max Richter
ist und das ähnlich, also sehr dem restlichen Soundtrack sich annähert, kann die Academy nicht, weil sie nämlich dann nur Dumpfbatzen sitzen, das nicht unterscheiden, ob dieser Song jetzt zum Soundtrack gehört oder nicht. Bei Hell or High Water im Gegenzug ist es so, dass die Songs, die nicht, also die Songs sind, sich auch wie Songs anhören.
Genau, Songs und so. Score.
Genau.
Hast du den Unterschied klarer? Ja. Und bei Arrival ist es halt Score. Und die Leute denken dann, die sind halt von dem, also muss ich auch zugeben, bei Arrival, der Score von, also dieser Track von Max Richter, der ist halt ziemlich geil,
ja,
dass die Leute dann da denken, oh, das klingt sehr schön, das ist ein schöner Soundtrack, das ist Johan Johansson, deswegen geben wir ihm den Soundtrack, obwohl dieser Track von Max Richter ist.
Ja.
Aber denn damit geben sie halt den ganzen anderen Track gar keine Chance, weißt du?
Ja, das stimmt. Wobei man auch sagen muss, dass der Max Richter-Song in dem Film schon eine sehr, sehr prominente Stellung einnimmt. Der ist ja am kompletten Anfang und am kompletten Ende.
Das stimmt, ja.
So, vielleicht haben sie sich auch da gedacht, ja gut, eine der wichtigsten Szenen ist halt nicht von Johan Johansson. Vielleicht das,
ja.
Trotzdem hätte man halt sagen können, wir betrachten den restlichen Score davon losgelöst.
Ja, hätte man machen können. Ja.
Hätte man machen können. Hat wahrscheinlich niemand Zeit
für. Wir machen jetzt mal was Gutes. Wir machen mal den Spaß. Wir gehen jetzt mal die vier Schauspielerkategorien und den besten Film durch und jeder sagt mal seinen Favoriten.
Okay, aber ich würde vorher noch sagen, nochmal eine gute
nicht
Nachricht.
Den Tipp, sondern nur den Favoriten.
Die gute Nachricht ist natürlich, dass auch Deutschland.
Also Favorit, wer sollte gewinnen oder was?
Wer für dich gewinnen sollte aus deinem Herzen?
Ich hab doch alle Filme nicht gesehen.
Ist egal.
Moonlight kommt doch noch.
Vom Herzen.
Dann musst du halt jetzt vom Herzen.
Dann, ich möchte aber auch noch mal kurz erwähnen, Toni Erdmann ist auch nominiert.
Ja. Stimmt.
So als gute Nachricht.
Wobei,
unser Film in Hollywood.
Genau.
Ich habe noch, Land of Mine gesehen. Und ich finde das schwierig mir jetzt, also weil ich fand Land of Mine nämlich auch ziemlich gut. Ich weiß nicht, aber ich würde es halt Toni Erdmann schon gönnen.
Aber das Problem ist auch, weil Toni Erdmann bei den Globes auch gegen L verloren, ne?
Stimmt.
War es nicht so?
Ja. Er ist aber, glaube ich, gar nicht nominiert, oder?
Doch, ich glaube
nicht schon.
Ich glaube, ja.
Nee.
Nee?
Nicht?
Nee. Deswegen, das fand ich noch so überraschend.
Wer
dass Isabelle Huppert nominiert war, aber L nicht für einen Ausblick.
Toni, also hier unten ist die Liste. L ist nicht nominiert.
Toni Erdmann, Tana, eine verbotene Liebe, unter dem Sand, also an Land of Mine, The Salesman, der kommt übrigens übernächste Woche.
Habe ich im Trailer schon zugesehen.
Ein Freund von mir hat mir vorgestern erst erzählt, dass ein Freund aus dem Iran da war, der ihn sehr davon vorgeschwärmt hat, von dem Film, dass man ihn unbedingt sehen muss. Okay. Und natürlich ein Mann namens Ove aus Schweden.
Ah, okay. Vor allem der Salesman-Regisseur der hat auch schon mal einen Oscar gewonnen.
Ja, ja.
Für Nada und Simin.
Genau.
Oder so.
Genau, der ist.
Stimmt.
Das ist doch der, ne?
Eine Scheidung.
Ja, ja, genau.
Nada und Simin, eine Trennung, Scheidung. Irgendwie
sowas. Also, ich habe halt auch den Trailer gesehen und ich wollte sowohl diesen Nada-Film als auch den jetzigen Film irgendwie mal gucken. Aber ich glaube, das sind halt auch echt schwere Filme.
Ja, glaube ich auch.
Also, ich glaube, das ist halt so, da geht es ja auch, weißt du, die Frau so zusammengeschlagen und er will sich rächen, aber in einem Land, wo es halt nicht so ist wie bei uns hier, das ist halt irgendwie schwieriger. Und okay, ich lese mal die Nominierten vor und jeder sagt seinen
Herzenswunsch.
Und zwar haben wir jetzt bei den besten Filmen. Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea und Moonlight.
Dann nehme ich mal La La Land, allerdings ohne Gewehr, weil ich Moonlight noch nicht gesehen habe und mir von dem noch sehr viel hoffe. Mhm. Aber bisher wäre es La La Land.
Mhm. Bei mir auch.
Bei mir auch.
Ich nehme aus Spaß Hello High Water, aber der wird nie gewinnen. Nein, der ist er auch nicht verdient, keine Ahnung. Vielleicht nehme ich dann einfach Moonlight.
Ja.
Als Tipp.
Ja. Dann zu der besten Hauptdarsteller. Casey Affleck, Andrew Garfield, Ryan Gosling, Viggo Mortensen, Denzel Washington.
Viggo Mortensen hat mich überrascht.
Das, ja, mich das ist krass.
Da dachte ich mir so,
Der Film ist schon ein Weilchen her.
Ja, der ist erstens ein Weilchen her und zweitens, wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube, er hat sich auch zum Teil so ein bisschen selbst gespielt. Ich glaube, der ist ja auch so ein bisschen so
crazy,
so ein bisschen naturverbunden.
War eigentlich Viggo Mortensen damals als Aragorn nominiert für Herr der Ringe? Wahrscheinlich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Nee, Frechheit. War nicht. Ja, deswegen sollten sie ihn jetzt auszeichnen, weil sie ihn damals gesnappt
haben. Ich weiß nicht. Ich fand jetzt, weiß nicht. Naja, egal. War überrascht, aber freut mich für ihn, dass er mal einen Oscar nominiert hat.
Also ich
ist bin der Erste?
Glaub schon, oder? Vielleicht auch für Eastern
Promise? Oder für hier
Valentier? Nein, das war was anderes.
History of Violence.
Ja, das ist möglich. Was übrigens eine Comic-Verfilmung.
Das kann sein. Ich bin also ganz klar für Casey Affleck, für Manchester by the Sea.
Same.
Weil das hat mich einfach umgebumst.
Umgebumst hat Casey Affleck den Film.
Gut, dann haben wir also einen eindeutigen Favoriten in dieser Kategorie.
Beste Hauptdarstellerin hatten wir gerade schon. Isabelle Huppert, Ruth Negger, Natalie Portman, Emma Stone, Meryl Streep.
Ich habe bisher nur Emma Stone in La La Land gesehen.
Das stimmt, ich auch. Aber ich finde sie...
Ich glaube, das wird eine Überraschung geben, es wird Natalie Portman, weil Jackie nicht als bester Film nominiert ist, aber sie trotzdem einen Film über die Frau von John F. Kennedy preisgeben wollen, werden sie sich...
Also ich würde auch sagen, dass sie es gewinnt. Ich würde es jetzt nicht als Überraschung bezeichnen, aber...
Er war für 2 Oscars nominiert.
Aha.
Und zwar, Captain Fantastic und Eastern Promises.
Ah, ja. Tatsächlich, okay.
Best Performance by an Actor in a Leading Role.
Schön. Krass. Okay. Ja, ich 2008. Bin auch für Emma Stone, weil also Meryl Streep, die hat schon...
Sie hat.
Isabelle Huppert kann ich nicht leiden, das ist sehr vorteilhaft. Nein, das ist fies, aber Ruth Negger in Loving würde ich gerne noch sehen, Natalie Portman und Jackie auch, aber Emma Stone ist einfach, der gehört mein Herz. Die Frau ist...
Hatte ich auch umgebumst.
Ich bin ganz klar für... Ich bin ganz klar für Isabelle Huppert.
Huppert. So, was hast du, Christoph?
Ich habe
Jackie meinte ja doch, also Natalie Portman.
Achso, Natalie.
Ja, ich glaube Natalie Portman. Okay. Also es ist nicht mein Herzenswunsch, aber ich glaube...
Okay.
Mein Herzenswunsch wäre auch Emma Stone.
So, dann haben wir besser Nebendarsteller. Ist eigentlich nur einer nominiert, der wird auch gewinnen, Mahershala Ali.
Ja.
Nein. Dann haben wir natürlich noch Jeff Bridges, Lucas Hedges, Dave Patel und Michael Shannon.
Dann wird Dave Patel gewinnen.
Was? Meinst du?
Ich glaube schon.
Hä? Moment mal kurz.
Der ist ja Dev Patel übrigens.
Dev Patel ist als Nebendarsteller nominiert?
Ja, das ist voll witzig. War dafür,
ist das nicht sein Film?
Ja, also, ich dachte, das hat mich auch verwundert.
Er ist primär auf einem Plakaten, wird als
Erster. Die waren klüger. Die haben gewusst, in der besten Hauptdarstellerkategorie haben wir keine Chance, deswegen geben wir ihn als Nebendarsteller.
Der Hauptdarsteller ist nämlich ein Löwe. Das wissen die wenigsten.
Ja, der wurde aber nicht nominiert.
Ja. Und zwar haben sie den Tiger von Life of Pi genommen, den kurz angemalt und dann hat er sich.
Also wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass ich Jeff Bridges halt auch großartig fand in Hell or High Water.
Ich fand Ben Foster
besser, aber gut. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass dieser Lucas Hedges aus Manchester by the Sea schon einiges zu diesem Film beigetragen hat.
Ja, aber gleich,
dass er den Preis bekommt. Ja, aber ich glaube, dass du trotzdem mal Saleh Ali.
Ja, ich habe bei Moonlight noch nicht gesehen, wahrscheinlich.
Ich auch nicht. Wo ich mich auch wieder wundere, dass er als Nebendarsteller nominiert ist.
Nee, war aber schon für die Golden Globes.
Echt?
Ja, er ist ja auch nicht der Hauptdarsteller.
Nee, das stimmt.
Ist er sogar der Vater von dem Jungen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe den Film halt nicht gesehen und ich habe auch keinen Trailer angeguckt, aber.
Trailer,
Entschuldigung.
Ich dachte eher, dass er irgendwann. Keine Ahnung,
doch kein Vater. Werden wir sehen. Aber ich habe schon mitbekommen, dass es bei den Golden Globes eben die große Überraschung war, dass Aaron Taylor Johnson gewonnen hat. Vor allem, weil eben Mahershala Ali den nicht bekommen hat.
Ja. Und damit also er galt vor als der Favorit. Weil sie dachten, vorab eine Begeben wir ihm nochmal.
Der hat ja schon. Und er ist ein weißer alter Mann, von daher. Ja.
Aber ich bin auch trotzdem auch für ihn, ich finde ihn gut.
Ja.
Wofür hat Jeff Bridges nochmal?
Für Crazy Heart.
Okay. Crazy Heart. Beste Nebendarstellerin. Viola Davis, Naomi Harris, Nicole Kidman, Octavia Spencer und Michelle Williams.
Wofür war... Naomi Harris war für...
Moonlight. Nicole Kidman, Lion, Viola Davis, Fences, Octavia Spencer, Hidden Figures und
Williams. Das Ding ist, ich habe davon nur Manchester by the Sea gesehen.
Ja, und da fand ich jetzt Michelle Williams auch nicht
gut. Genau, also die fand ich schon gut, aber nicht, also ich würde jetzt nicht sagen so, yes.
Nicole also Kidman. Immer, wenn ich von irgendwem gehört habe, Fences sollte man sich angucken, war immer eigentlich der primäre Hauptgrund. Ja, klar. Der einzige Grund, der so wirklich herausgekehrt wurde, war Viola Davis' Performance. Mhm. Also denke ich mal, das scheint wirklich was Krasses zu sein, was sie da abgeliefert hat. Und deswegen würde ich einfach mal vermuten, dass sie den bekommt, weil, soweit ich sie mitbekommen habe, da derzeit der größte Bass zuherrscht.
Und lieber Verleiher in Deutschland, können wir das nächstes Jahr so regeln, dass kurz bevor die Oscars kommen, dass ihr bitte zwischen Dezember und Anfang Februar, Anfang Februar passt auch noch, bitte alle Filme, ihr wisst doch, welche Filme ungefähr für den Oscar nominiert werden könnten. Sie bitte alle ins Kino bringt, weil ich habe keinen Bock, Filme erst im Mai zu sehen, die jetzt nominiert sind. Ich meine, Red Turtle kommt Ende März.
Ja.
Und der ist jetzt als bester Animationsfilm nominiert, das nervt. So, von daher, da müsst ihr euch nicht wundern, dass Leute das auch manchmal illegal gucken.
So ist das.
So, das war jetzt eine flammende Rede hier.
Bitte verstehen Sie das als Drohung.
Ja. Vom AfD-Parteivorsitzenden Christoph Koch.
So, das wollte mal sagen dürfen.
So, nee, es geht mir echt, das nervt mich halt.
Ja,
so,
ich finde es auch.
Bloß, dass sie ein Poster drucken können, wo steht 8-mal ausgezeichneter Oscar für. Ich meine, La La Land
hat es auch gepackt
bekommen. Respekt daran. Danke, dass La La Land wenigstens hier.
Ja, aber hat schon draufgeschrieben, 7 Golden Globe Nominierung.
Ja, aber das ist ja auch okay.
In einer Farbe, die man auf dem Plakat gar nicht gesehen hat, aber trotzdem.
Egal, du kannst das immer noch aufs Cover der DVD draufkleben, ganz viele
Ausgaben. Vor allem La La Land hat ja auch wunderbar bewiesen, dass dieses Word of Mouth in Deutschland auch großartig funktioniert. Ja,
genau, deswegen. Man muss nur mal ein bisschen die Eier davon
Mann, haben. Ey, wirklich. Und Moonlight ist ja jetzt alle, also in Deutschland warten gerade alle auf Moonlight, weil es wird, also diejenigen, die sich den Film angucken werden, die sich auch für den Film interessieren, haben ja schon mitbekommen, dass da was ist. Klar, Das heißt, irgendein unbekanntes Publikum brauchst du ja nicht mehr ansprechen. Ja. Du musst das Publikum letztendlich
befriedigen. Naja, gut, die kannst du aber über so eine Oscar-Sachen halt vielleicht doch nochmal erreichen.
Ach ja, selten. Aber der Oscar dann sagst du noch, selten, dass aber, ein Film mit dir über...
Dann sagst du ja,
und dann sagen sie
8 Oscar-Nominierungen und dann die meisten wissen ja gar nicht, ist das jetzt viel oder wenig?
Klingt doch viel.
Ja, und was sind eigentlich die Oscars? Und gucken Globes? Ja. Nee. Und dann ist mir eigentlich,
ich will sowas vor halt der Oscar-Verleihung gucken.
Ja, genau. Also ich habe das schon öfter mal gehört, dass so dann Oscar-Nominierung auch als Qualitätsmerkmal beim Gang durch die Videothek gilt.
Ja, aber bei der Videothek können Sie es ja dann auch machen,
wenn eben auch Oscar-Auszeichnungen natürlich dann
als Fondor dazu. Ja, klar, aber ist die Frage, ob das nicht wir sind, weißt du, wenn wir jetzt da durchgehen. Übrigens, der habe ich noch nie gehört,
natürlich
der
hat mal nicht, 8
Oscars gekriegt. Und der Verleih der Hexer Rich morgen heute rausbringt, auch an dich ein Lob.
So. Ja, wir gucken uns nämlich heute an, wir belobigen dich
genau heute an.
Wir belobigen dich heute mit 10,50 Euro.
Ja, mal 7.
Echt 10,50 Euro? Ich glaube, das komme ich doch nicht mit.
Na gut,
teuer. Und Arrival. und Hello Highwater und Manchester by the Sea
und La La Land.
Aber der Rest und La La Land natürlich, aber
also
der Rest
fast alle.
Soll sich an die Nase fassen.
Ja, so. Dieser Rest.
Der Rest und die Animationsfilme natürlich auch lobend erwähnen.
Ja,
die sind fast alle rausgekommen, bis auf Red Turtle.
Ja, bis auf
Red Turtle. Unverschämtheit.
Frechheit.
Ja. So, aggressiv beenden wir jetzt diese Runde und werfen einen Blick ins Kino, denn da startet zum Beispiel ein Film, der nicht nominiert wurde. Und zwar der letzte Film der Resident Evil Reihe.
So, Philipp.
Wie war der denn?
Wir haben uns ja schon alle
darfst du eigentlich Deutsch? Jetzt darüber
reden? Ja, seit Sonntag ist das Embargo.
Dass du mal letzten Podcast hast du uns versprochen, eine flammende Lobeshymne auf diesen Film zu halten.
Ja, das habe ich ganz vergessen.
Jetzt komm.
Der startet diese Woche?
Ja, der hat dir doch so gut gefallen. Ja. Ich kann mich erinnern, du kamst am nächsten Tag ins Büro und hast gesagt, das war die beste Kinoerfahrung seit langem.
Absolut.
Und er kam rein und meinte, okay, reicht, Freunde, besten Film des Jahres.
Ja. Ich habe Philipp Tränen geweint.
Fan der Reihe, das kann man auch mal
sagen. Und er hat sich ein T-Shirt extra gekauft noch.
Hat er
aber nur auch. Vom sechsten Film?
Ja, ja
Film.
Aber nur vom sechsten Film.
Und ich habe eine einstweilige Verfügung von Mia Jovovich, dass ich mich ihr nicht 100 Meter.
Das ist Fanliebe.
Hast du die schon eingerahmt?
Ja.
Und die Fußfessel, die habe ich auch, die blinkt.
Sehr gut.
Rosa. Nein, ich mache es kurz. Ich habe ein Guilty Pleasure mit den Resident Evil Filmen gehabt, weil das waren so für mich...
Gehabt, da fängt es schon an.
Ja, genau. Das war
weil die für Reihe nämlich jetzt vorbei ist.
So. Wann ging es los? Anfang 2000 dann, ne? Ja,
2002 das, oder 1,
ja,
2 oder
so. Ja, weißt du, und dann bist du halt ein Teenager und dann eigentlich magst du keine Horrorfilme, hast du ein bisschen Gruseln, sind Zombies, das ist nicht ganz so schlimm. Ich habe die alle... Resident
Evil kannte man, obwohl man noch viel zu jung war für die Reihe.
Genau, oh, weil ja. Die Videospiele und hast du nicht ja. gesehen. Und die habe ich alle geguckt und fand die alle so einfach... unterhaltsam. Dumm, aber unterhaltsam. Aber der ist jetzt, also der neueste Resident Evil Film, der ist nicht mal mehr unterhaltsam. Der ist einfach nur noch dumm. Das ist gerade der Verleih, der möchte sabotieren, dass ich über diesen Film hier rede. Nee, der ist einfach nur, hör jetzt auf! Der ist einfach nur unglaublich dumm.
Das sind Bauarbeiten hier im Hause.
Hört man das mal?
Ja, das hört man natürlich.
Dolle?
Ja.
Macht ja nichts.
Jetzt Schluss.
So.
Du musst einfach lauter sein.
Oder ich werde schnell reden zwischen den Pausen.
Jetzt also, mach.
Der Film macht halt insofern keinen Spaß, weil er also unglaublich schnell geschnitten ist. Also du siehst in den Kampfszenen, kriegst du gar nichts mit. Es ist pervers. Also es ist wirklich, es ist pervers. Stimmt,
ich habe mir diesen einen Clip angeguckt und dich danach gefragt, sag mal, fehlt hier irgendwas? Oder?
Ja, es ist wirklich pervers. Also ich habe es noch nie im 3D-Kino erlebt, dass mir schlecht wurde. Aber am Ende habe ich echt gedacht, ey, wenn die jetzt nicht bald aufhören, muss ich ja rausgehen. Weil das einfach katastrophal ist. Du siehst auch gar keine Zombies. Das hätten Stoffpuppen sein können, weil du war's erkennst
wahrscheinlich
die,
auch, die hatten kein Geld.
Ja, du erkennst halt die Zombies nicht. Dann ist der halt so schnell, also eigentlich ist die Handlung total banal. Hier, Alice merkt zum 800. Mal, glaube ich, in dieser Filmreihe, dass sie zurück nach Raccoon City muss, in diese Untergrundbasis, weil das der Ausgangspunkt allen Übels ist. Wie die das jetzt immer noch als Erkenntnis verkaufen, verstehe ich nicht. Da hat doch alles angefangen. Natürlich musst du dahin zurück. Wo willst du sonst
hin? Seit 5 Filmen.
Ja, irgendwann wollten sie mal nach Alaska, weil sie dachten, da sind nicht die Zombies. Dann waren sie doch da, das ist ärgerlich. Aber weißt du, und jetzt.
Das sind die Liebe-Reihe in 5 Sekunden.
Ja. Vor allem, dann schließt das irgendwie in den letzten Film an, dann steigt die auf und denkt so, was muss ich jetzt? Und dann kommt da dieses Mädchen mit der Stimme so und die dann auf einmal natürlich sagt, ich kann dir helfen und sowas. Warum? Ah, weiß ich nicht, mal gucken. Wir haben da noch ein Flashback, mit dem wir euch richtig überraschen werden. Doof ist halt, aber wenn du in der Flashback-Szene eine gewisse Person, die dir nicht gezeigt werden soll, aber du hörst sie. Du erkennst einfach an der Stimme, wer es ist. Und dann denkst du so, okay, warum zeigt? Okay, dann warten wir halt noch mal bis zum finalen Showdown. Und dann dazu sitzt, ne. Ist das so? Das ja habe ich nicht gerechnet. Und dann sind da halt auch noch, also das Schlimmste neben dem ganzen Kack ist halt einfach dieses Drehbuch. Also da sind Dialoge drin, da packst, also das packst du aber nicht. Also das ist so dumm.
Ja, also mit der Waffe und dem See.
Ja, da fand ich geil. Da Tino nämlich musste auf einmal so lachen, weil so, die so, okay, wir gehen jetzt in diesen dunklen Tunnel, bewaffnet euch. Und der eine sagt dann so, geht nicht, ich habe meine Waffe am See verloren. Warum?
Jeder aber hat seine Waffe bei sich. Wenn ja, er natürlich, sie am See verloren hat?
Natürlich, und dann macht es natürlich sofort so, ah, er hat keine Waffe, rat mal, wer als nächstes stirbt yeah. und so weiter. Mhm. Aber
oder auch off-camera, dass er die verloren hat?
Ja, also
hat
du hast es gar nicht mitgekriegt. Du hast seine Waffe am See verloren. Und dann ist... Dann
ist ja, das auch verdient,
einer der besten, ganz ja, ehrlich. Einer der besten, nee, wird, ja, doch. Nee, weiß man nicht, weil es habe ich nämlich genau.
Der stirbt off-camera, auf einmal ist er weg.
Nee, ich habe nämlich danach Tino gefragt. Der
siebten Teil der Bösewicht.
Haben wir eigentlich mitgekriegt, wie der gestorben ist? Ja, ja, es war nämlich so schnell geschnitten, dass wir eigentlich mitgekriegt, dass er auf einmal weg ist. Aber auf einmal war er tot. Ah, okay. Ich habe das nicht mitgekriegt, obwohl ich jetzt Zeit auf diese Leinwand gestarrt habe. Ja. Und einer der dümmsten Dialoge ist einfach dieses. Da ist der Tochter wieder diese Schauspielerin Ellie Larter da auf, die diese große Blonde spielt, die mit Alice schon mal gekämpft hat. Und die haben da so einen Rebellionsort und da bumst die irgendwie den Anführer. Und dann ist so, Alice sitzt in so einem Krankenstuhl, weil sie gerade da gerettet haben. Und dieser Typ kommt zu ihr an und sagt so, keine Angst, pack zu ihren Arm, keine Angst, deine Freundin wird durchkommen, geht. So, das Nächste, was sie zu Alice dann quasi sagt, ist, Doc und ich haben, ja, habe ich mitbekommen. Und zack, wie ist die nächste Szene? Obwohl ich frage, was? Warum musste das mir jetzt überhaupt erklärt werden? Ja, was hat ja. das für eine Rolle? Es spielt irgendwann eine Rolle, damit sie kann, weiß ich doch, Liebste.
Ach so.
Oh, das ist so dumm.
Ach so, das war nur da, um einen Catchphrase für irgendwas zu haben?
Ja, um dann am Ende nochmal so ein Reveal zu haben, was überhaupt gar kein Reveal mehr ist. Und okay. Dann ist hier, der Bösewicht ist ja dieser Game of Thrones Darsteller, der diesen Sir Jorah Mormont spielt. Mhm.
Ja. Hier.
Genau, Bums. Ian Glenn. Heißt er so?
Glaube,
kann
ja.
So. Der spielt den Bösen. Und der sagt, er hat so Replikas und er sagt quasi, ja, die Replikas sind alle dumm. Solange sie denken, sie wären die Einzigen, tun sie nichts. Was macht er am Ende natürlich? Steht neben seinem Replika und wundert sich dann auf einmal, dass dieser auf ihn losgeht. Natürlich, weil er sie doppelt sieht. Das ist furchtbar. Ich fand, Spoiler-Alarm
übrigens.
Ja, ist mir egal.
Ja, den Film solltet ihr euch eh nicht angucken. Werft dafür kein Geld aus dem Fenster, ey, ohne Witz.
Genau. Guckt euch lieber Split an.
Vielleicht.
Ja.
Hast du den gesehen?
Nö.
Also. Auch nicht. Hat keiner von uns gesehen. Nee.
Mhm. Also können wir nicht so sagen. Ist auf jeden Fall von M. Night Shyamalan und soll. der sehr gut performt an der Kinokasse, überraschend gut. Mhm. Und wird so durchaus als ein würdiges Comeback empfunden nach vielen Schrottfilmen. Von daher, vielleicht kann der was.
Vor allem das Ende so halt wohl ziemlich.
Ich habe ganz viele Artikel jetzt nur mit Überschrift gelesen.
Ja,
How the ending of Split destroys your brain and kills everybody around you.
Ich weiß leider schon, in welche Richtung es ungefähr geht.
Echt? Ja. Ich nicht, sag nichts.
Nee.
Das ist das Einzige.
Er verwandelt sich in ein Monster.
Ich weiß es nicht genau, aber ich weiß, was kommen muss so ungefähr. Und deswegen, also...
Ich bin auch gerade hart
am Überlegen, ob ich mir das einfach mal irgendwann durchlese. Und
das wäre so ein Shyamalan-Ende.
Ja, genau. Und das ist das Einzige.
Die 23. Persönlichkeit darf er nie rausholen, weil er sich dann in ein Tier verwandelt und alle tötet.
Nee, kommt dann wahrscheinlich irgendwie am Ende raus.
Erst ja, aber meinst du, dann würde der Film wohlwollend aufgenommen werden?
Das ist Night Shyamalan.
Ja, der hat halt geile Twists und Scheiß-Twists.
Ja, genau. Halt dementsprechend gute Bewertungen bekommen, ne? Also.
Aber glaubt ihr nicht auch, dass man M. Night Shyamalan so richtig abfuckt, wenn man dem sagt, wir haben hier ein Riesenbudget für dich, du kannst jeden Star besetzen, den du willst, du kannst jeden Film drehen, aber unter einer Bedingung, er darf keinen Twist haben.
Na, dann kann er nicht.
M. Night Shyamalan mach ich.
Dann, so, dann kriegt er
trotzdem Scheiße. Aber After Earth war, glaube ich, so, ich muss jetzt mal wieder einen Job machen, ich brauche Geld.
Ja.
Weil, also wir haben ja gestern erst drauf gekommen, das Budget, was er bekommen hat, ging halt so im Laufe der Jahre, erster Film, zweiter Film, immer aufwärts und dann kam, glaube ich, das Mädchen im Wasser und dann ging es rapide bergab. Und jetzt Split hatte auch nicht viel.
Hat Mädchen im Wasser nicht irgendwie 70 Millionen gekostet oder so?
Für einen Film hat er sogar 150, 140 Millionen.
Ja, ich weiß, aber ich glaube, After Earth war auch viel zu teuer, als dass du das irgendwo gesehen hättest auf der Leinwand.
Obwohl, hat wahrscheinlich ich wollte mich auch fragen, was macht man denn mit dem Geld?
Ich glaube, bei After Earth hat Will Smith ordentlich abkassiert.
Ja, natürlich. Und Scientology ging wahrscheinlich nochmal so ein Zweig da.
Ja, deswegen.
Nee, dieser Twist ist das Einzige, warum ich mir Split mal angucken wollen würde.
Ich spule den noch vor.
Und James McAvoy, ich mag James McAvoy.
Ja, ich auch.
Ja.
Drecksau.
Ja, aber nachdem ich gehört habe, dass Tino hat ihn doch schon gesehen, ne?
Ja, er fand ihn ja nicht so gut.
Ja, und dass man den 23 Persönlichkeiten irgendwie nur 6 oder so zu Gesicht bekommt.
Ja, wahrscheinlich die da auch im Trailer
sind. Und den Rest muss man sich denken, finde ich halt doof.
Nee, da würde ich alle sehen.
Das finde ich auch doof, wenn du halt so eine Regel aufbaust oder so eine Erwartung.
Er muss halt weniger Persönlichkeiten sagen, er hat halt nur 10. Aber wenn du 23 sagst, muss er auch 23 abliefern.
Auf jeden Fall. So, recht hat er. So, dann, was wir vielleicht vorhin auch gar nicht so richtig, wo wir gar nicht so richtig drauf eingegangen sind, startet dann auch noch Hacksaw Ridge. Von Mel Gibson. Und würde ich ja mal sagen, Mel Gibson ist wieder mal für einen Oscar nominiert. Persona non grata Hollywoods, jemand, der vor 10 Jahren absolut raus war, wird also an dieser Veranstaltung, sofern er Lust hat, teilnehmen. Zumindest darf er teilnehmen und ist auch als bester Regisseur nominiert. Sprich, ist es eine Art versöhnliche Geste von Hollywood an ihn? Das ist ja, also vor ein paar Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass sie ihn nochmal nominieren oder dass er irgendwo da, sagen wir mal, in so einen Status kommt.
Naja, ganz ehrlich, also eine Person, die sich sehr hart antisemitisch äußert, auf die sollte man nicht versöhnlich zugehen. Also da muss man halt irgendwie mal unterscheiden, wenn er jetzt einen krassen Film gemacht hat. Und wir werden es heute Abend mal angucken, dann ist es halt Ding. Also wenn er einen geilen Film gemacht hat so und der fetzt, dann kann man ihn auch nominieren.
Klar. Bei Birth of a Nation hat das nicht funktioniert.
Ja. Das stimmt. Nee, aber das, was er getan hat, macht es damit nicht besser, nur weil er jetzt wieder einen geilen Film abliefert.
Nein, das hat damit nichts zu tun, aber trotzdem ist es ja so, du kannst sagen, okay, ich trenne das geht jetzt wirklich um den Film, das ist einfach gut inszeniert, also nominiere ich den Regisseur. Punkt, aus Ende, ist mir egal, wer das ist. Aber sind wir ganz ehrlich, so funktioniert es ja nun auch nicht. Weil ist es auch eine Geste. Du nimmst ja jemanden, sagen wir mal, lädst jemanden auf deine wichtigste Party ein.
Ja, aber das finde ich ja schlimm. Also wenn das jetzt der Grund wäre, warum man Mel Gibson nominiert, als versöhnliche Geste dafür, dass er sich antisemitisch
äußert. Nein, so meine ich das nicht. Ich meine, dass...
Das kann nicht so gemeint sein, aber es kann bei ihm so ankommen. Oder bei anderen.
Vielleicht,
das ist halt so das, was man vielleicht abwägen muss. Keine Ahnung, weil es ist ja eine wahnsinnig schwierige Frage. Also
kannst du Künstler von Kunst trennen und so?
Ja.
Es ist eine wahnsinnig schwierige Frage, aber trotzdem empfinde ich das durchaus als so ein Signal.
Ja.
Ob das jetzt gewollt ist oder nicht gewollt ist.
Genau.
Das ist eine völlig, also spielt auf einer ganz anderen Ebene. Man hätte ja auch sagen können, boah, hat er einen geilen Film gemacht, aber wir können diesen Menschen hier auf gar keinen Fall auftreten lassen, deswegen hat er halt Pech gehabt.
Nee, natürlich ist es, also das sieht so aus wie diese versöhnliche Geste, aber fände es halt irgendwie schade.
Ja, Meinungen bitte gerne als Kommentare. Sind Personen von ihrer Kunst komplett zu trennen?
Also Mel
oder
Gibson glaube ich nicht.
Nee,
ist halt schwierig. Also gerade Mel Gibson ist von seiner Kunst nicht zu trennen.
Ist dann die Frage, machen wir uns heute Abend quasi moralisch schuldig, wenn wir dann Geld zahlen, um seinen Film zu sehen?
Nee, so will ich auch nicht anfangen. Also ich habe ja auch Birth of a Nation.
Scheiße, ich komme doch nicht mehr.
Nee, Birth of a Nation wusstest du ja nicht, dass du ihn sehen wirst.
Da hast du recht.
Du hättest dann in dem Moment den Kinosaal verlassen können. Also, aber du hast ja Geld schon gezahlt, von daher war ja eigentlich egal.
Ja, stimmt. Ja, hatte ich doch wieder, ne? Moralisches.
Ja.
Naja. Also ich habe einfach Interesse an Hacksaw Ridge, weil mich so der US-Kriegsfilm sehr interessiert und deswegen werde ich mir das sehr gern mal angucken.
Aber nicht weinen heute
Abend, okay? Ja, das kommt drauf an, ne? Also wenn es traurig wird, dann wird das mit Pathos-Musik unterlegt und irgendjemand schmeckt noch die US-Fahne, dann bin ich aber weg.
Mir fällt, ich will immer, manchmal, ich frag mich nicht warum, aber manchmal in Kneipengesprächen möchte ich das letzte Zitat von Band of Brothers bringen, ne? Und mir fällt es immer nicht ein. Ich komme immer nur so, ich weiß immer nur die zweite Hälfte, die erste vergesse ich immer.
Mein Enkel hat mich einen Brief gefragt, Opa, warst du im Krieg ein Held? Und der Opa sagte, nein, mein Sohn, aber ich habe mit Helden gedient.
So war das denn. Ach.
Irgendwie so.
Ja, da läuft Chris schon wieder eiskalt den Rücken runter.
Da ist nämlich auch ein fantastischer Soundtrack drunter, sodass du einfach nur explodieren kannst. Ja.
Oh, Band of Brothers Soundtrack, höre ich gleich mal.
Ja.
Geil. Apropos Soundtrack.
Sind da die Kriegsschreie auch dabei?
Und
oder die Schmerzensschreie?
Mhm.
Bleibt noch ein
toller Schmerzensschrei.
KZF übrig, ein kurzes Zeitfenster, um auf das einzugehen.
Jackie startet übrigens auch noch diese Woche. Nur
stimmt, Jackie startet auch noch diese Woche.
Jackie startet auch noch, kann man sich auch angucken.
Ist auch für Natalie Portman ist ja für einen Oscar nominiert.
Echt?
Auch an den Verleih.
Worum geht's denn da?
Hut ab.
Um Nancy Reagan geht's in dem Film. Und kann man sich das angucken.
Moment. Um Melania Trump.
Ja.
So hochaktuell.
Oh, ob es da irgendwann mal einen Film geben wird?
Melania Trump. Ja, und zwar irgendwie die traurige
Gestalt. Die stille Frau neben Trump.
So ein Psychodrama gibt's von Michael Haneke. Das heißt Melania und das ist halt super verstörend.
Nee, und der Film
heißt, es wird so ein Indie-Hit in Österreich und das war's.
Und der Film heißt The Silent Woman.
Könnte ich mir aber auch sehr gut als
Erotik-Thriller
mit Sharon Stone in der
Hauptrolle. When all you wanted was a sugar daddy,
now you're the first daddy. Mit Isabel Huppert als gealterte Melania. Super krasses Psychodrama.
Aber ich, ja.
Ja.
Guck ich. Finde ich geil. Denke so, na Schatz, heute mal was Sperriges im Kino gucken, lass mal dieses Psychodrama Melania gucken.
Weil das sagt Marek wirklich. Mal Bock, was Sperriges im Kino
zu gucken.
Aber
ganz ehrlich, Melania könnte irgendwie auch ein Disney-Film sein, oder?
Vom Melania.
Ja, das ist das.
Nach Moana kommt Melania später in Alaska.
Ja, das ist aber.
Oder
nur, ob die Zombies sind.
Ja, sie ist.
Und Alice kommt am Ende ganz vor uns vorbei. Ja, sorry. Eine US-Blockbuster-Version von Melania.
Ist doch nicht so schön.
Ist dann so Disney-mäßig.
Es war ein bisschen kalt.
Frostig.
So, was haben wir denn gesehen?
Was haben wir denn gesehen? Ich hab Hello High Water endlich gesehen und möchte mich anschließen.
Im Kino.
Ja? Möchte mich anschließen und sagen, wie dass er mir sonst sehr gut gefallen hat. So, er ist ein verhältnismäßig kleiner Film schon. Mhm. Ich finde auch, die Story ist jetzt nicht unglaublich weltbewegend. Ich würde jetzt auch dem nicht den Oscar für den besten Film des Jahres oder so geben. Ich glaube, also für mich ist es ein schöner, kleiner, in sich runder, stimmiger, atmosphärischer Film, der mir das gegeben hat, was ich von ihm erwartet habe. So eine staubige US-Landschaft mit Jeff Bridges drin und ein bisschen Schießerei, so ein bisschen Texas-Gefühl und einfach irgendwie ein spannender Film, ein interessanter Film. Jetzt nichts Weltbewegendes, aber er hat mir doch sehr gut gefallen. Und natürlich auch passend zu der schönen Atmosphäre, auch mit einem Soundtrack dazu, der sehr gut passt und auch aus Musik besteht, die ich auch außerhalb solcher Filme höre. Von daher, als der erste Song anfing, dachte ich, Dollar Bill Blues von Towns Van Zandt, da hat der Probleme, das auf dieses Album zu packen, das kam ja auf dem raus. Und dann hieß es, Ruhe bitte. Das ist mir egal. Weil das ist nämlich die nicht seine eigene Aufnahme, sondern eine, nachdem er schon tot war, von anderen Musikern neu bearbeitet, die sie verwendet haben.
Okay.
Boom! So, und aus dem Album A Far Cry from the Dead.
So, jetzt
reicht Nerdtum.
Far Cry from the Dead klingt wie so ein Uwe Boll-Film.
Far Cry from the Dead klingt wie ein DLC zu
Ja, aber. Ja, oder so.
Okay, genau. Habe ich rumgenördet? Nee, wollte ich aber sagen, hat mir sehr gut gefallen und bin ich zufrieden mit.
Mir hat sehr gut gefallen, am Donnerstag Manchester by the Sea zu gucken. Der Film hat vor allen Dingen, also ich fand den nach der Kinosichtung schon sehr gut, aber der Film hat jetzt nochmal unglaublich viel nachgezogen bei mir, was also in meiner Erinnerung. Ich fand den einfach großartig. Ich weiß nicht, hast du das schon mal vorher erzählt, weil du hast es den ja schon in der PV geguckt.
Ja, ich glaube, ich hatte davon noch nicht erzählt, aber ich wollte nur mal sagen, weil du gerade meinst nachwirken, ich habe den letztens ein zweites Mal angefangen oder geguckt. Und bei dem einem Reveal, so in der Mitte des Films, hatte ich wieder Gänsehaut, ne?
Ja.
Und war Pipi nah.
Ja.
Und ich so, boah, Gott, beim zweiten Mal ist es noch schlimmer als beim ersten Mal.
Da aber, um das gleich mal anzusetzen, weil ich dich jetzt als meinen Testkaninchen missbrauchen kann, beim zweiten Mal kann ich mir vorstellen, dass viel des Humors nicht mehr so gut funktioniert. Das nicht, weil du es kennst, sondern einfach, weil du halt mehr über die Charaktere weißt, um es mal möglichst anonym zu gestalten.
Ich fand eh, dass nicht so unfassbar viele Gags drin waren, aber weil du so viel, also wie sagt man das? Wenn man ihn das zweite Mal guckt, weiß man schon das Schicksal.
Ja, eben.
Und deswegen sind die erste Hälfte des Films so ein bisschen.
Du verstehst ihn halt viel
genau,
besser.
Du verstehst ja, das halt alles auf einmal und du fragst dich nicht mehr. Dieses genau. Warum, wieso, das hat alles so den Reiz verloren, weil du weißt das alles schon. Und deswegen ist die erste Hälfte dann so ein bisschen, man hat Zeit, auf mehr anderes zu achten.
Ja. Ja.
Und gerade weil man weiß, warum er so ist, wie er ist, achtet man mehr drauf und merkt erstmal, wie gut er ist eigentlich spielt.
Diesen
gebrochenen Mann.
Deswegen kann man wahrscheinlich mehr auf die Schauspielkunst achten. Das ist
weil am Anfang könnte man ja noch denken, er ist einfach so.
Über wen wir reden, aber ist okay.
Was?
Ich glaube, jetzt weiß ich eh, über wen wir reden bei dem Film, aber ist ja auch, ja.
Ja, weil man kann noch, wenn man den das erste Mal sieht, halt einfach denken, der ist halt so. Also
so ja, deswegen, Art. Genau, ich dachte halt, das wäre einfach so ein bisschen so, der lässt halt ab und zu mal seine Emotionen raus.
Ja.
Und sonst eher so ein verschlossener Typ.
Ja.
Aber wenn du dann halt weißt, was dahinter steckt, dann glaube ich, vieles, was eher so komisch wirkt durch sein Verhalten, also im Sinne von amüsant, ist dann eher so, du verstehst ihn und dann findest du es nicht mehr lustig, sondern eben,
ja,
du kannst es nachvollziehen und deswegen eher ein bisschen bedrückend.
Ja. Trotzdem fand ich die Oma, die gleich am Anfang ist, weil er ist ja Janitor, Hausmeister.
Ja.
Und am Anfang sind ganz viele Einstellungen, wie er halt bei unterschiedlichen Menschen Dinge repariert. Und da ist gleich, glaube ich, in den ersten 10 Minuten so eine Oma, die irgendwie mit jemandem telefoniert.
Ja.
Und dann so meinte, oh, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so sehr drauf, ich könnte mir meine Pulsadern aufschleien.
Ja.
Die ist ja stimmt, die war cool.
Ja, nee, ich fand den auch groß, also ganz groß, große Klasse.
Großklassig.
Da hat alles irgendwie, also für mich hat irgendwie alles gestimmt. Mann, ey, deswegen wollte ich vorhin auch sagen, ich hätte auch jetzt so eine, also wenn wir schon Michael Shannon nominieren, hätten wir auch einen Kyle Chandler irgendwie nominieren können. Der hat für mich so eine krasse, sympathische Ausstrahlung und der ganze Cast. Ich mag Michael Williams so persönlich nicht so, ich weiß nicht. Da hätte Carey Mulligan besser reingepasst, aber die sehen sich ja ähnlich.
Stimmt.
Die verwechsel ich auch andauernd.
Aber ich fand den absolut fantastisch. Also mit La La Land einfach einer der besten Filme bisher in diesem Jahr.
Ich fand es auch krass und vor allem lobenswert, dass der Film, er hat ja so eine mega harte Szene in der Mitte. Und danach ist dieser Film nicht mehr, wie er vorher war.
Ja.
Und trotzdem zieht er aber seinen humoristischen Ansatz weiter. Also er scheut dann oder schreckt dann nicht davor zurück, trotzdem noch Witze zu bringen.
Ja.
Und ich konnte dann in dem Moment nicht mehr lachen, weil ich immer noch mega fertig war mit der Welt. Aber trotzdem fand ich das lobenswert, dass er das weiter gemacht hat. Und irgendwann hat es dann auch wieder funktioniert, dass ich lachen konnte.
Ich fand das ja schön, dass du ab dem Zeitpunkt mehr oder weniger als Zuschauer genau in der gleichen Lage bist wie er. Also weißt du, der Film zieht es weiterhin durch, so wie er halt auch davor war.
Ja.
Aber du weißt es jetzt halt. Das heißt, du bist automatisch so ein bisschen, was er halt auch tagtäglich durchmacht. Er hat es immer, er weiß das, er hat es in sich, er kann das nicht abschütteln, muss aber trotzdem mal Witze lachen. Und auf einmal ist man als Zuschauer genauso und denkt so, oh ja, muss ich jetzt eigentlich auch, ne?
Ja.
Aber kann ich gar nicht.
Ja.
Nee,
und das fand ich cool, dass der Film es dann halt weitergemacht hat, weil er dich dann selbst in die Position stellt, die Casey Affleck schon seit Anbeginn des Films hat.
Ja, ich fand es auch interessant zu sehen, dass im Publikum trotzdem viele genauso gelacht haben wie davor, also wie vor dieser Szene, wo ich halt dachte, also entweder könnt ihr das so schnell abschütteln, hat euch das nicht so stark berührt oder sind die Witze gerade so gut und deswegen, also das fände ich auch mal interessant, das noch ein bisschen genauer vielleicht Ursachenforschung zu betreiben, aber es ist halt schwer möglich in so einem Kinosaal. Du kannst ja nicht im Dunkeln einfach fragen, sag mal, warum lachst du eigentlich gerade?
Ja, ich habe letztens
einen Bericht
gesehen, dass jemand geschrieben hat, dass er Moonlight nochmal im Kino gesehen hat in Amerika Und er meinte, es war die weirdeste Erfahrung ever. Also es war so, weil bei jedem nur ansatzweise Moment von Homosexualität wurde im Kino gelacht. Okay. Und er dachte, das war also...
Das ist befremdlich.
Befremdlich, das, ja. Weil das gerade in der Szene, wo dann halt, oder meinte er, wo das erste Mal so richtig reviert wird, ne, da ging Lachen durch die Crowd.
Okay.
Und er dachte, das ist nicht euer Ernst. Das kann doch, das, also was geht denn mit euch? Und deswegen habe ich so ein bisschen Schiss, Moonlight im Kino zu sehen.
Weil du jetzt daran denkst und dann
bin,
weißt... Und
bin ganz froh, dass ich da wahrscheinlich, also in einer Pressevorführung lande. Und da Menschen sitzen, die wahrscheinlich hoffentlich nicht lachen.
Ja, ja.
So.
Ja.
Und dann bist du der Einzige.
Du kannst dich leider nicht, es übermannt dich.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Nein. Aber ich muss auch sagen, bei allem Lob für Manchester by the Sea ist es jetzt auch meiner Meinung nach der zweitbeste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, nach La La Land. Ich muss sagen, die Regie ging mir so hart auf den Sack oftmals. Weil gerade bei so einem kleinen Film, ich hatte das bei, oh Gott, wo waren das letztens? Irgendwas hatte ich, meinte ich schon, da gerade bei kleinen Filmen kannst du es dir eigentlich erlauben, mal längere Einstellungen zu haben und eigentlich auch mal drauf zu bleiben mit der Kamera. Und hier wurde so oft geschnitten, einfach nur um die Perspektive zu wechseln, was mir als Zuschauer jetzt gar nicht so viel gegeben hat. Und dann wurde wieder zurück zur alten Perspektive geschnitten. Und das hätte meiner Meinung nach einfach viel, viel besser gewirkt, wenn du das hättest laufen lassen in einer Einstellung. Weil jeder Schnitt ist halt kurz im Bruch. Du musst dich als Zuschauer immer kurz mal umorientieren. Wo bin ich eigentlich gerade? Und das fand ich oftmals einfach auch so ganz komische, für ein paar Sekunden wurde dann nochmal hin und her geschnitten, ohne dass es mir jetzt irgendwas gegeben hat. Und dass der werte Herr, dessen Namen mir nicht einfällt, Kenneth
Lonergan.
Ja, irgendwie so in die Richtung.
Brenner.
Kenneth Brenner. Dass der jetzt ausgerechnet auch für beste Regie nominiert wurde für Manchester by the Sea, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil das war für mich der größte Kritikpunkt an dem Film.
Aber Schnitt und Regie, also weiß nicht, ob das immer unbedingt Hand in Hand läuft.
Geht nicht immer unbedingt Hand in Hand, aber es...
Ja. Und aber weil wir gerade über Schnitt sprechen, jetzt beim zweiten Mal ist mir auch wieder aufgefallen, dass ich gerade in der Mitte des Films, wo auch der Big Reveal stattfindet, die Art und Weise, wie das erzählt wird und wie das auch geschnitten ist und wie der Zuschauer das serviert bekommt, fand ich super.
Beim Big Reveal, also ich dachte, auf jeden
ich
Fall.
Ich dachte klar. Mir so, gerade wie das da in dem Moment geschnitten ist und dass es diese zwei unterschiedlichen Ebenen an Geschichte gerade gibt, fand ich geil.
Beim Big Reveal bin ich absolut bei dir, nur bei fast allen anderen Szenen eben hat es mich hart aufgeregt oftmals und rausgebracht auch ein bisschen aus dem Film. Und ich finde auch, dass irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass die Beziehung zwischen den beiden noch irgendwo ein bisschen stärker im Vordergrund steht. Also dass zwischen den beiden einfach noch ein paar mehr persönliche Momente sind. Also weil es, man konzentriert sich dann auch so ein bisschen auf den Jungen und es ist dann auch so Coming-of-Age-Ansätze, die so stattfinden. Also wenn es darum geht, kann er jetzt mit seiner Freundin oder nicht. Ja. Und das ist alles witzig und unterhaltsam, klar. Aber wenn ich das dann alles sacken lasse, muss ich sagen, dass das so für mich dann die schwächsten Phasen im Film waren.
Echt?
Weil, ja, ich hätte es gerne eingetauscht, einfach gegen ein paar mehr persönlichere Momente noch.
Okay, weil ich fand gerade auch die Szenen, das ist so witzig, es gibt ja eine Szene, das ist kein großer Spoiler, ich erzähle sie jetzt mal, ne? Da, weil ich die mit meiner Freundin nochmal gesehen habe und da waren wir unterschiedlicher Meinung. Es gibt nämlich eine Szene, wo der Junge eigentlich gerade erfahren hat, dass sein Vater gestorben ist. So.
Ja.
Und er fragt, ob er Freunde vorbeibringen kann. Und die Freunde kommen und die unterhalten sich. Und die beiden Jungen, also seine beiden Freunde, halten sich dann das über Star Trek, warum Star Trek cool ist, ne? Und die Freundin sitzt so daneben und hört sich das so an und meint dann irgendwann so, ich kann nicht glauben, dass sie jetzt über Star Trek redet. Wo ich mir dachte, also ich fand das gut, dass sie das getan haben, weil Ablenkung, man muss jetzt nicht, was erwarten sie jetzt in Trauer zu verfallen, was soll er denn tun? So, das ist noch gar nicht angekommen, lass sie doch mal über Star Trek reden, das ist völlig in Ordnung. Meine Freundin meinte, ja, ich hätte es auch gesagt, ich fand es jetzt irgendwie merkwürdig, dass sie über Star Trek gesprochen haben.
Fand ich im ersten Ansatz auch, aber irgendwann wird sie halt klar,
Meinung, was diese Szene angeht. Ich fand die gerade so stark, weil man da sieht, dass bei ihm noch nicht angekommen ist und er da auch noch gerade über Star Trek reden will, weil er sich auch Leute eingeladen hat, um sich abzulenken und nicht, um jetzt in den Arm genommen zu werden und das an ihn bemuttern.
Deswegen fand ich auch jetzt, also mir haben die Szenen zwischen den beiden gar nicht mehr so gefehlt, weil dann wären da irgendwie so, weiß nicht, vielleicht bedeutungsvolle Dialoge, wo du aber merkst, dass beide nicht so eine Charaktere sind, die so ganz viel reden. Deswegen fand ich es einfach schön, weil ich war so irgendwie, hab's an dem Leben von diesem Jungen teilgenommen, weil du dich ja auch fragst, wie mache ich denn jetzt weiter, wenn ich gerade meinen Vater verloren habe. Meine Familiensituation ist irgendwie ganz merkwürdig. Und es ist einfach dieses Coming of Age, in dieser Phase halt auf ganz einfache, aber damit so realistische Art und Weise dargestellt. Diese Hose nicht auskriegen beim Sex und sowas alles. Das ist so ganz simpel. Das sind so Kleinigkeiten, die ich halt echt schön fand, einfach die zu beobachten. Deswegen fand ich die auch echt gut gespielt.
Ja.
Du merkst, also ich habe nicht daran gedacht, dass jetzt ein Schauspieler, sondern ich war halt irgendwie so, weiß nicht, mit mir selbst auch irgendwie beschäftigt.
Mhm. Kann vielleicht einfach sein, dass ich da mit anderen Erwartungen reingegangen bin und deswegen in dem Moment halt irgendwo das so ein bisschen als störend ist jetzt das falsche Wort, aber dass ich halt das Gefühl hatte, man hätte die Zeit irgendwie besser im Film investieren können, weil ich habe ja im Vorfeld schon erfahren, okay, Casey Affleck muss sich jetzt halt um seinen Neffen kümmern, weil dessen Vater gestorben ist, also sein Bruder, also der Bruder von Casey Affleck. Und das
Ben Affleck?
Batman! Dum, dum, dum. Und deswegen dachte ich halt, dass es zwischen den beiden halt so eine, ja, so eine Buddy-Film-Anleihe hat und dementsprechend das Ganze mehr aufgezogen wird. Und das war es dann im Endeffekt ja nicht. Natürlich, so wie Philipp jetzt es erklärt hat, das ist ein gutes Argument. Also das ist wahrscheinlich auch genauso, wie sie es beabsichtigt haben. Und wenn ich mit dem Blick nochmal das gucke, wird mir das dann wahrscheinlich auch nicht so
steuern. Ich mochte auch an dem Film einfach, dass es nicht so eine Klasse, dass es gerade die klassischen Hollywood-like Trauermomente umschifft hat. Also das ist einfach so, es war viel mehr, viel näher am Leben, habe ich das Gefühl. Weil ich denke mir immer so, wenn in normalen Filmen jemand erfährt, dass jemand gestorben ist, ne, dann ist meistens immer zusammenbrechen, ganz viel weinen, dramatische Musik und dann so, okay, das machen vielleicht 3% der Menschen auf der Welt. Der Rest muss erstmal klarkommen und ist erstmal verdattert und hat gedacht, irgendwie muss man jetzt auch irgendwie mit dem Leben weitermachen und dann tut man erstmal Dinge, von denen man sich fragt, warum habe ich jetzt den Apfel hingelegt? Weiß nicht so genau, aber man hat es noch nicht ganz gepeilt. Und der Film zeigt das und dann gibt es halt auch einen Moment, wo es ankommt.
Ja,
und das
genau.
ist auch super gemacht.
Ja,
und ich merke, jetzt hat der Junge es gecheckt.
Ja.
Und das ist nicht gleich in dem Moment, das geht gar nicht. So, da wachst du erstmal so eine Abwehrhaltung und denkst so, ja, weiß ich auch jetzt nicht so, wie ich das jetzt handeln soll.
Die auch da
jeder, der wird. Jeder, der schon mal jemanden verloren hat, weiß es, glaube ich. Und der sollte sich diesen Film angucken, weil der zeigt es gut. Punkt. So.
Schön.
Was haben wir denn noch gesehen? Wir sind ein bisschen weit über dem Tacho, oder?
Ja, müssen wir, glaube ich, zum Schluss kommen.
Dabei wollten wir noch über Sherlock reden.
Ja, das
nächste Woche. Heben wir uns dann für nächste Woche.
Dann heben wir uns das für nächste Woche auf.
Also nächste Woche Hacksaw Ridge Rich und Sherlock. Wird ein interessantes Programm.
Ja. Krieg und
Sherlock.
Krieg.
Sherlock Frieden.
We are like schon, soldiers schon now. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie wir den Hacksaw Ridge finden werden, weil ich kann mir vorstellen, das kann heute ganz unterschiedlich ausfallen.
Ich glaube auch.
Ich habe auch schon die Befürchtung.
Ja, ich glaube, wir werden danach,
uns beiden,
wir werden danach also ich glaube, Philipp und ich werden schon einer ähnlichen Meinung sein und wahrscheinlich mit Taschentücher und roter Nase aus dem Kino kommen.
Deswegen ist es gut, dass du mitkommst, dann kann man hier Realismus an diesmal ein bisschen. Das geht ja gar nicht, die Granate ist viel stärker, das ist ja das Suicide Squad Niveau hier.
Wenn es so schlimm wird, dann...
Nee, irgendwas muss er können.
Ja können. Dann noch mal Jared Leto ins Bild. So, wie er komisch schnurrt, ich kann nicht schnurren.
Apropos Jared Leto, wir müssen leider Schluss machen.
Ja.
Tut uns wahnsinnig leid. Wir müssen jetzt entweder, weil es abends ist, nach Hause gehen oder weil es tagsüber ist, zurück zur Arbeit. Ratet mal, schreibt es drunter. Wir freuen uns und sind zuversichtlich, auch nächste Woche wieder am Start zu sein. Bis dahin, macht euch irgendwie ein paar schöne Tage, geht vielleicht ins Kino oder guckt auch mal eine VHS. Aus Retro-Gründen.
Tschüss. Ja, und unterstützt den 3D-Fernseher.
Bitte.
Genau.
Der ist nämlich tot.
Tschüss.
Ciao.